Der Adler Mannheim Eishockey-Podcast zusammen mit Radio Regenbogen.
Und da sind wir mit einer neuen Folge vom Adler Mannheim Eishockey Podcast. Die gute Nachricht an dieser Stelle: Wir können uns wieder voll auf das Liga-Geschehen in der Deutschen Eishockey Liga konzentrieren. Die schlechte, die damit natürlich zusammenhängt, gar keine Frage, ist, dass wir aus der diesjährigen CHL-Saison nach der zweiten Niederlage gegen Rapperswil ausgeschieden sind. Was das für uns bedeutet, das werden wir heute im Podcast besprechen. Genauso gucken wir uns im Warm-up die neuesten Infos aus der Eishockey-Welt an. Wir sprechen ein bisschen über die Trainerarbeit. Wir gucken uns an, wie es derzeit in der Deutschen Eishockey-Liga läuft und werfen auch noch einen Blick auf die DEL 2. Zum Abschluss dann noch ein kleiner Einblick von Anti. Wie sehen eigentlich die Heimfahrten der Auswärtsspiele aus, wenn man gewonnen oder verloren hat? Das besprechen heute für euch wie immer Adler-Reporter Anti Soramius und Eishockey-Experte Christoph Ullmann.
Ich bin ja ein Fan von Statistiken und Zahlen. Man kann sich natürlich darüber unterhalten, Anti, dass Matthias Plachter die Topscorerliste der Liga anführt, gefolgt von Marcel Nöbels, Maxi Kamera auf der 5. Aber man kann natürlich auch so ein bisschen die Weihnachtszeit einläuten. Draußen wird es richtig, richtig kalt. Die Weihnachtsmärkte eröffnen, Anti. Und wusstest du, dass die Deutschen jährlich 350.000 Badewannen an Glühwein trinken? Und der Alkoholkonsum im Dezember steigt um 36%. 36%, Anti, ich glaube, das wäre eine Powerplay-Quote. Da würde sich jedes Team pudelwohl damit fühlen. Aber lass uns mal schnell vom Weihnachtsmarkt wieder abbiegen in die Eishockey-Kabine, in die Eishockey-Stadien. Ich habe gesagt, es wird draußen knackig kalt. Lass uns mal ganz schnell zum Warm-up rausgehen, dass uns heiß wird, dass wir auf Temperatur kommen. Du hast die neuesten News für uns.
Ja, ich finde, eine ganz interessante Geschichte ist in der Oberliga gewesen. Du hast einen Torhüter in Heilbronn, nämlich den Patrick Berger, 97 geboren, also im besten Torhüteralter, das nur so nebenbei. Der Torhüter verlässt das Spielfeld für einen weiteren Stürmer. Und da ist wohl dann beim Rauslaufen der Linesman im Weg irgendwie und er schubst ihn weg und wird für 10 Spiele gesperrt. Es gibt wenig Bilder, also ich konnte mir da keine Bilder anschauen, aber was ich mir anschauen konnte, waren die Aussagen von mehreren Leuten. Ich habe auch mit jemand gesprochen, der dort war. Also er wird für 10 Spiele gesperrt, weil er den Schiedsrichter attackiert haben muss und wirklich auch gefährdet haben soll, so das Urteil. Das ist also in der Verteidigung sagt er, nee, er wollte einfach nur runter und der Linesman stand im Weg, aber man ist zu einem anderen Ergebnis gekommen. Also, wenn man Strich drunter macht, ich kann mir leider kein richtiges Bild da dann machen, aber wenn man Strich drunter macht, muss man sagen, Schiedsrichter zu attackieren ist ein absolutes No-Go. Also, man muss auch immer daran denken, auch wenn man manchmal mit dem einen oder anderen Urteil eines Schiedsrichters nicht einverstanden ist, muss man sagen, das gute alte Wort no ref, no game, und das ist ganz wichtig und deswegen bei aller Kritik immer dran denken, da sind Menschen dahinter. Ich habe beim Abschiedsspiel, war ja Marian Rohatsch da bei dir und hat ja da gepfiffen und ich habe mich anschließend lange mit ihm bei einem Bier unterhalten und ja, es ist einfach nochmal so, die machen das, weil sie Eishockey lieben und sie wissen selbst, dass sie immer unter Druck stehen, immer unter Beobachtung stehen und bei 50-50 Calls hast du immer 50% der Leute gegen dich und 50% der Leute für dich und du musst halt einfach damit leben und entsprechend muss ich sagen, ja, wir sollten einfach schauen, dass wir die Schiedsrichter unterstützen und auf gar keinen Fall attackieren.
Dann bin ich voll bei dir. No ref, no game. Du musst dir das mal so vorstellen. Viele, viele junge Spieler, viele junge Burschen haben den Traum, in die DEL zu kommen. Natürlich ist die NHL für Spieler ein ganz großes Ziel. Aber unsere stärkste Liga in unserem Land ist die DEL. Und nicht jeder Weg führt in die Spielerkabine, in den Dressing Room, sondern es gibt Leute, die verwirklichen sich ihren Traum, indem sie DEL-Spiele pfeifen. Es gibt Leute, die haben vielleicht eine medizinische Begabung und sagen, ich werde Physiotherapeut bei einem DEL-Club. Es gibt viele Wege, die dahin führen, wo du hinkommen willst, wenn dein Ziel die DEL ist. Und ich habe ganz, ganz großen Respekt. Du sagst es, die Schiedsrichter lieben unseren Sport. Und wenn 2 Mannschaften anreisen, wenn das Stadion pickepacke voll ist, aber wenn die Schiedsrichter zu Hause bleiben, dann wird das Spiel nicht angepfiffen. Und du brauchst die Schiris, du sagst es auch, du hast immer 50-50-Entscheidungen. Wir haben auch schon viele Entscheidungen mal diskutiert. Es ging um Checks gegen den Kopf, Crosscheck gegen Hals, Stockstiche, Schläger zwischen die Beine, wie man da urteilen würde. Und wenn man da jetzt auf Spielerseite 10 Spiele, Andi, 10 Spiele, wir haben auch mal gesagt, boah, das war aber hart, dafür gab es nur 2 in Anführungsstrichen. Ich glaube, jetzt gab es auch wieder eine Szene in dem Auswärtsspiel der Adler in Ingolstadt, war ja auch, glaube ich, ein Check gegen Kopf. Ich weiß gar nicht, was da letztendlich
Eisenmenger
dann...
hat einen Check gegen Kopf bekommen vom Maury Edwards und es wurde nicht gepfiffen. Dazu wollte ich auch noch ganz kurz dann noch was sagen, aber sag du erst, was du sagen wolltest.
Ja, und da ist es halt, ich habe die Szene nicht gesehen, du hast es angesprochen, Oberliga 10 Spiele, wenn sich das Schiedsgericht hinsetzt und 10 Spiele verhängt, Anti, das ist ja... Das muss ja tough gewesen sein. Das muss ja richtig, richtig hart gewesen sein. Und das sind, die Offiziellen stehen, ich nenne es jetzt mal so, wie es ist, bewusst auch manchmal unbewusst im Weg, wenn die vielleicht in einem Passweg stehen, die Scheibe tief geschossen werden soll und du den Schiedsrichter triffst. Aber den umzurempeln, 10 Spiele, also da muss ich auch sagen, ich weiß gar nicht, wie ich da als Vereinsoffizieller reagieren würde, als wenn du da wirklich in der Verantwortung bist. Und dann auch noch auf dieser Schlüsselposition, wenn es dein Goalie ist, der dir jetzt 10 Spiele fehlt, was machst du da? Du musst ja den dritten Torwart hochholen, das heißt, der andere muss 10 Spiele durchspielen, je nachdem, was das für eine Situation ist. Also das ist eine Sache, die ja sicherlich Wellen schlagen wird auch.
Ja, denke ich auch. Also da beobachten wir mal das Ganze weiter. Da wird vielleicht noch ein Einspruch kommen oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Mal schauen, aber das ist zumindest mal unser, wie soll ich sagen, Plädoyer für die Schiedsrichter auf alle Fälle gewesen. Schiedsrichter sind absolut unantastbar und das gilt auch für Beschimpfungen, sage ich mal, die dann unter die Gürtellinie gehen. Das muss man so sagen, das finde ich nicht gut.
Und wer anscheinend auch unantastbar ist, Anti, Serge Aubin verlängert bei den Eisbären Berlin um 2 weitere Jahre. Das ist ja schon, man kann sagen Rollercoaster, sagt man ja gerne mal, Achterbahn, da geht's auf und ab. Vor 2 Meisterschaften in Folge haben die Eisbären gewonnen, da war Serge Aubin der Wahnsinnsmann. Dann letztes Jahr eine katastrophale Saison, Playoffs verpasst, wo wirklich alle darauf gewartet haben. Welches Zeichen setzen die Berliner? Wann versucht man, neue Impulse reinzubringen? Man hat an ihm festgehalten. Und da ziehe ich heute noch den Hut. Da sage ich wirklich Chapeau, dass du dich nicht von deinem Meistertrainer trennst und jetzt Tabellenführer, 2 Jahre verlängert, neuer Vertrag.
Daran siehst du, dass das oftmals ganz andere Faktoren hat oder viele verschiedene Faktoren hat, wenn es mal nicht läuft, dass es diesen sogenannten Strudel nach unten gibt und den du dann durchbrechen musst. Und wenn du es nicht schaffst, dann ja, läuft es einfach nicht gut. Und das ist dann nicht immer der Trainer, weil die Trainerentscheidung darfst du ja auch nicht vergessen. Damit stellst du natürlich auch Weichen für die Zukunft. Und wenn du den Trainer entlässt, aber an den anderen Sachen, die da nicht gut laufen, nicht arbeitest, dann bringt dir das nichts. Und die Analyse der Berliner war ganz offensichtlich nicht der Trainer, sondern andere Faktoren. Und man hat an ihm festgehalten und jetzt verlängert. Das finde ich auch irgendwo den Nachweis dafür, dass wenn du zu nervös wirst, den Trainer rausschmeißt, dass du dann nicht unbedingt dann weiterkommst, sondern mit deinem alten Trainer, wenn er denn gut ist. Und was macht ein Trainer aus im Übrigen? Er muss eine gute Ansprache haben an die Mannschaft. Er muss gut trainieren. Das ist der Alltag. Den muss er gut gestalten. Dann muss er einfach auch ein gutes System spielen und muss auch coachen während des Spiels, also muss ein Spiel lesen können und so weiter. Das sind so die Sachen und vor allem muss er bei der Mannschaft gut ankommen. Das ist das, also die Mannschaft muss verstehen, was er möchte und das hat Serge Aubin offensichtlich alles getan, trotz alledem, dass es nicht gut lief und deswegen hat man an ihm festgehalten und er ist einer der erfolgreichsten Trainer der letzten Jahre in der DL.
Ja, und man hört immer wieder Clubs oder auch Offizielle, wenn man sich da mal unterhält, wenn die eine Talfahrt haben oder wenn es einfach nicht gut läuft. Die Antwort ist ganz, ganz oft, Anti, wer oder was sind die Alternativen?
So.
So, wenn sich die Berliner letztes Jahr von Serge Aubin trennen, wer sind die Alternativen? Wen gibt es auf dem Markt? Natürlich hast du Wunschkandidaten, aber was machst du denn, wenn die irgendwo 2 oder 3 Jahre unter Vertrag sind? Dann bekommst du den ja nicht. Das ist ja kein Bazar, dass du sagst, hey, ihr habt den, ich will den, aber sollen wir tauschen oder kann ich dir was oben drauflegen? So funktioniert das ja nicht. Sondern du musst dann wirklich gucken, wer ist aktuell auf dem Markt verfügbar? Ist es einer, der dir weiterhilft? Und auch immer ein ganz großer Faktor in so einer Diskussion ist, kennt der die Liga? Oder kommt er erstmal hier rein und muss sich hier erstmal zurechtfinden, das System, vielleicht aus Nordamerika die größere Eisfläche und sich mit der Mannschaft auseinandersetzen. Für mich ein ganz gutes Beispiel, was jetzt funktioniert hat, war Mike Pellegrims in Düsseldorf. Den zu addieren ins Trainerbüro, der kennt die Liga, der kennt die Mannschaften, der kennt alle Jungs, der hat ja jahrelang in der Liga gearbeitet, der ist ja auf Fingerschnips, ist der ja in der Thematik drin. Man hat ja gehört, er hat sich... Wohl als der Anruf kam, er hat sich ein, zwei Nächte um die Ohren geschlagen und hat sich alle Spiele der DEG angeguckt, um da reinzukommen, reinzufinden, System, Spieler, defensives Verhalten, Unterzahlspiel und bumm steht er im Trainerbüro und weiß, was zu tun ist. Das ist auch immer eine Sache, die in so einem Zusammenhang auch zu berücksichtigen ist. Und vielleicht hatten die Berliner einfach keine bessere Option, haben gesagt, wir halten an ihm fest und ernten da jetzt aber die Früchte.
Ganz genau, so ist es. Also das ist ein komplexes Thema, Trainer. Und wie du sagst, es ist kein Bazar. Es ist auch oftmals so, die Trainer, die Top-Trainer im Übrigen, die sind nicht so, dass sie warten, dass ein DEL-Club anruft, sondern die warten sehr, sehr lange, bis sie sich entscheiden, wo sie hingehen. Und dann meistens sind während der Saison dann die Top-Trainer auch nicht zu bekommen. Dann irgendwann im November, Dezember, wenn man dann daran denkt, vielleicht seinen eigenen Trainer zu entlassen. Also das ist, in Berlin sicher ein Faktor gewesen, auch Mangel an Alternativen beziehungsweise an guten Lösungen, sagen wir es mal so.
Ich habe jetzt eben zuletzt auch die Seite Eisblock, gefällt mir sehr gut. Da muss ich mal ein Riesenkompliment machen. Die haben super Beiträge über die NHL, die DEL, auch die zweite Liga, die Oberliga. Und da wird jetzt eben auch diskutiert, welcher Trainer fliegt als nächstes. Und da sind Bilder eben von Johan Lundskog, da ist auch von Tom Rowe ein Bild abgebildet. In München wird diskutiert, dritte Pleite in Folge, was muss München ändern? Und da wird Toni Söderholm hingestellt. Ich glaube nicht, dass es immer der Trainer ist, Anti. Manchmal ist es einfach eine Phase, die eine Mannschaft durchlaufen muss, aber du hast es eben gesagt, die Ansprache ist wichtig, das Coaching auf der Bank ist wichtig, während dem Spiel ist wichtig. Natürlich sind Mannschaften wie München, Mannheim, Ingolstadt oder Nürnberg nicht da, wo sie sich in der Tabelle sehen, aber ich glaube, das Beispiel Eisbären Berlin zeigt, dass man auch mal länger an dem Trainer festhalten kann, wenn man eben die gleiche Philosophie hat, wenn man an ihn glaubt, um das altbekannte Ruder dann auch letztendlich wieder umzureißen. In der zweiten Liga gab es ja noch ein Thema mit Heiko Vogler. Da hat ebenfalls die Seite Eisblock diskutiert, was muss sich ein Trainer an Kritik gefallen lassen, vor allem im Sportlichen, aber nicht an der eigenen Person. Da wurden nämlich Banner gehisst in Landshut, da wurde von grober Arroganz geschrieben und eben auch Vogler raus. Das ist auch so ein Thema, Anti, das finde ich, kann man auch mal ansprechen, dass man kann sich natürlich kritisch äußern aufgrund des Spiels der Mannschaft. Man kann pfeifen oder man hält einfach den Mund. Man bleibt vielleicht dem Spiel dann auch mal fern. Aber wie weit unter die Gürtellinie darf man gehen, wenn man jemanden kritisiert oder auch jemanden an den Pranger stellt?
Ich finde gar nicht. Gar nicht. Weil man darf eins nicht vergessen. Ich habe gestern eine längere Autofahrt gehabt und da gab es ja diesen Schiedsrichter, der im Fußball, der einen Selbstmordversuch gehabt hatte. Babak Rafati, kann ich nur jedem empfehlen, sich ja mal damit zu beschäftigen, mit dem Druck, den man als Schiedsrichter hat. Wir hatten es eben über Schiedsrichter, aber das ist natürlich auch für Trainer und so weiter. Das ist ganz, ganz interessant, was er da sagt. Er ist da psychisch komplett wieder geheilt von diesen, ich sag's mal, Depressionen und von diesem Druck, den er dann nicht mehr ausgehalten hat. Also das ist sehr, sehr interessant. Das kann ich jedem empfehlen. Der hat ein Buch auch geschrieben. Also und da habe ich einen Podcast einfach gehört, wo der mit dabei war. Also das sind Menschen, das muss man wissen. Und es gibt einfach Situationen, wo man dann einfach sagen kann, okay, man darf ja kritisieren. Man darf ja auch sagen, ich finde das nicht gut und so weiter. Aber dann diesen Druck auf jemanden auszuüben. Wir sprechen hier über Menschen. Wir sprechen über einen Sport, den wir lieben, der uns Freude machen soll. Und wenn er uns mal eine Zeit lang keine Freude macht, weil wir sagen, okay, da arbeitet jemand nicht gut, dann heißt das aber nicht, dass wir den persönlich angreifen können. Es gibt keinen einzigen Trainer auf der Welt oder auch keinen Schiedsrichter oder Spieler, der irgendwie kommt und sagt, ich möchte jetzt schauen, dass ich möglichst schlecht aussehe und möglichst die Leute verärgere. Also diesen Ansatz hat niemand im professionellen Sport und im Hobbysport auch nicht. Also von daher muss man sagen, kritisieren, ja, vielleicht auch mal wirklich auch ansprechen und seinen Ärger Luft machen. Aber wie man seinen Ärger Luft macht, das sollte jeder dann auch hinterfragen. Und das sind so Sachen, also ich finde, wir hatten es davon in Iserlohn, Hommel Manager, dessen Familie wurde bedroht. Also solche Sachen, das sind so Sachen, da komme ich nicht mit. Das ist nicht mein Sport, das ist nicht meine Welt. Da kann ich nicht mit, das verstehe ich nicht. Da fehlt mir jegliches Verständnis. Und deswegen einfach auch ärgern, ja, pfeifen meinetwegen. Aber Banner, wo man dann irgendjemanden beleidigt oder irgendwie sowas, das ist schon. Und auch den Job, da muss man auch ganz vorsichtig sein damit, ob man den Job eines anderen fordert, ja, ohne Einblicke zu haben. Ja. Also wer weiß schon, wie gut Heiko Vogler in Landshut arbeitet. Also man sieht das Resultat oftmals, dass es, dass die Mannschaft vielleicht nicht gut spielt, aber das ist, hatten wir vorhin auch schon gesagt, ja nicht immer nur der Trainer, sondern das sind manchmal viele verschiedene Faktoren und manchmal passt es einfach nicht mehr im Team und so weiter. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Faktoren, die es da gibt und deswegen ja, muss man da, finde ich, absolut vorsichtig sein.
Da bin ich absolut bei dir. Um jetzt aber zum Abschluss des Warm-ups, Anti, nochmal ein schönes Bild in unseren Kopf zu holen, bevor wir in unsere drei Drittel starten. Was für ein Sensationstor von Tim Stützle bei der Global Series in Schweden. 2 Sekunden, bevor die Overtime Zeitpunkt, zu Ende ist, zimmert der das Ding da Volley in Tennismanier, Baseballmanier, zimmert der das rein. Sehr, sehr schöner Treffer, der ist ja überall durch Social Media geschossen. Mein Sohn hat sich das zu Hause, glaube ich, 15 Mal angeguckt aus jedem Blickwinkel. Also das hat richtig, richtig Spaß gemacht, das so zu sehen. Moritz Seider war ja auch mit seinen Detroit Red Wings in Schweden. Das war eine richtig, richtig coole Sache. Mir hat das Spaß gemacht.
Ich wünsche mir sowas in Deutschland. Wir haben die Stadien dafür, wir haben Möglichkeiten hier auch gute Hosts zu sein für NHL-Spiele. Also das wünsche ich mir, dass das auch nach Deutschland kommt.
So, und bevor das nach Deutschland kommt, gehen wir schnell in die Kabine. Entschuldigung, gehen wir schnell in die Kabine, um dann ins erste Drittel zu starten. So, Bulli-Gewinn. Ich fange mal vorsichtig an, Anti. Wir starten mit den Adlern. Geht nach Europa, aber die Adler bleiben zu Hause.
Ja, war jetzt nach dem Hinspiel 1-4 verloren in Rapperswil, war jetzt keine große Sensation mehr oder keine große Überraschung mehr, dass die Adler es dann nicht geschafft haben. Sagen wir es mal so, der Glaube war da für das Team. 3 Tore hätten sie erzielen müssen, um dann eben in die Verlängerung zu gehen. Aber was natürlich nicht unmöglich ist, aber man hat sofort in der 3. Minute ein Tor kassiert, dann musste schon 4 Tore erzielen, und Rapperswil darf keins mehr erzielen, und um dann ja weiterzukommen oder beziehungsweise in die Overtime zu gehen. Das war natürlich dann die Wahrscheinlichkeiten, wenn man die dann so durchgeht während so einem Spiel, dann weiß man, okay, es wird sehr, sehr schwierig. Unterm Strich, ja, absolut verdient für Rapperswil, dieses Weiterkommen, überhaupt keine Frage. Man muss sich an Adlerstelle fragen, und das fragt man sich an Adlerstelle natürlich auch, warum das Ganze so war, und die Sache analysieren. Und es ist relativ einfach. Man hat so viele individuelle Fehler gemacht, schon alleine im Hinspiel. Man hat als Mannschaft gar nicht so schlecht gespielt. Nur die Fehler, die sind halt eiskalt bestraft worden. Und Ulla, du weißt es, international, da ist einfach eine andere Klasse noch da. Da werden solche Fehler, dann Scheibenverluste, wenn du dann einfach nicht sorgfältig genug mit der Scheibe umgehst, das wird dann bitterböse bestraft. Das war in Rapperswil schon so, und das war dann zu Hause auch gegen Rapperswil dann genauso. Also das ist so, ja, Abenteuer Europa vorbei für alle 3 deutsche Mannschaften.
Ja, wenn man jetzt die Tabelle anguckt, die Adler sind auf der 9, Anti, 20 Spiele gespielt, 32 Punkte. Die Eisbären stehen auf der 1, ebenfalls 20 Spiele gespielt, 42 Punkte. Das sind 10 Punkte mehr, die dich von der 9 auf die 1 trennen. Wenn man das Torverhältnis anguckt, Anti, haben die Eisbären 24 Treffer mehr erzielt. In den kassierten Toren sind es 9 weniger, die Eisbären kassiert haben. Aber bleiben wir mal bei der Offensive. 24 Treffer mehr kassiert, mehr geschossen, Entschuldigung, 24 mehr geschossen, 10 Punkte mehr geholt. Du bist auf der 1. Ist es der offensive Motor, auch die Ausfälle aktuell, der ein bisschen stottert und dich jetzt gerade auch auf dem Tabellenplatz festgenagelt hat, dass du einfach, wenn du offensiv produktiver bist, ich meine 24 Tore sind jetzt nicht so viel, Anti, in 20 Spielen, die da different sind. Das ist ein bisschen mehr als, jetzt fange ich an mit Mathe hier, ein bisschen mehr als ein Treffer mehr.
Drei, behalte vier.
Genau, ein bisschen mehr als ein Treffer, den die Eisbären mehr erzielt haben pro Spiel. Aber dieser eine Treffer ist dann wahrscheinlich pro Spiel auch oft mal das Zünglein an der Waage, das Spiel eben zu gewinnen, nach Hause zu fahren. Siehst du das auch in dem offensiven Output, den die Adler da aktuell einfach nicht haben, diesen offensiven Outcome, dass du deswegen halt dann auch mal knappe Spiele verlierst, um eben da jetzt, ich will nicht sagen unten drin zu hängen, aber im Mittelfeld festzustecken?
Ja, also bemühen kann man der Mannschaft ja nicht absprechen und es gibt ja niemanden, also wenn du im Spiel was kritisierst, ja, die treffen das Tor nicht, das liegt oft am Selbstvertrauen oder meistens am Selbstvertrauen. Es gibt keinen einzigen Stürmer auf der ganzen Welt, der da steht, eine Torschuss hat und sagt, oh, so richtig Lust zu treffen habe ich jetzt auch nicht. Es ist Unsinn. Also jeder in der Offensivbewegung möchte jeder wirklich alles reinhauen und eben die Tore erzielen. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, Matthias Plachter, ja, mit 14 Toren, das ist schon wirklich in 18 Spielen, die er gespielt hat. Er hat ein paar Spiele nicht gespielt, weil er eben verletzt war. Der nächste in den Toren bei den Adlern. Ja, also Matthias Plachter mit 14 ist Chris Bennett, der ist schon ewig verletzt, wiederum, hat 8 Tore erzielt. Dann David Wolf mit 6, Linden Weh mit 5, Kühnhackl 4, Holzer als Verteidiger 4 Tore. Also du hast da Output, also die Torproduktion, die verteilt sich halt nicht auf mehrere Schultern, wie bei einem Spitzenteam, das momentan oder eigentlich sein sollte und bei den Adlern momentan nicht ist, sondern du bist sehr abhängig von einem einzigen Spieler und das auch noch in Überzahl. Also die meisten Tore, die Matthias Plachter da erzielt, sind, oder Matthias Plachter ist fast der Einzige, der in Überzahl die Tore erzielt, sagen wir es mal so rum. Also die Torproduktion, die stottert momentan, aber das ist auch eine Sache des Selbstvertrauens, keine Frage, aber eben auch dessen, dass das mannschaftliche Selbstvertrauen, der Glaube an sein eigenes Leistungsvermögen halt eben momentan nicht da ist.
Ja, da gebe ich dir absolut recht. Natürlich hast du namhafte Ausfälle in der Offensive, aber um das Ganze mal einzuschätzen, du musst jetzt als Spieler oder wenn du die ganzen Spiele rückblickend mal so analysierst, geht es ja auch nicht darum, ja stimmt, da wenn wir ein Tor mehr geschossen hätten, hätten wir gewonnen oder hier war das eine, das uns vielleicht gefehlt hat, jetzt eben zuletzt in Ingolstadt, dass wir nur 2 statt 3 Punkte mitgenommen haben. Oft ist es ja auch ein Spiel, die Adler waren zuletzt immer in Rückstand. Die sind ganz, ganz oft im Rückstand hinterhergelaufen. In die erste Drittelpause, glaube ich, überwiegend in Rückstand gewesen. Das ist ja auch für, wie ziehst du ein Spiel auf? Wie gehst du ein Spiel an? Wenn du jetzt immer in Führung gehst oder mal nach einem 1-0 in 2-0 nachlegst und da meine ich jetzt dieses eine Tor mehr schießen, dann gestaltest du ja auch ein Spiel anders. Zuletzt das Heimspiel gegen Bremerhaven. Bremerhaven führt im Spielverlauf 2-0. Natürlich verwalten die, natürlich spielen die defensiver, machen die neutrale Zone zu und die Adler rennen an, wo jeder gesagt hat, das Engagement kannst du der Mannschaft nicht absprechen. Natürlich kannst du das Engagement der Mannschaft nicht absprechen, aber wenn du halt einem 0-2 Rückstand hinterherläufst zu Hause, da werden die Beine schwer. Das wird ja auch nicht einfacher. Du spielst ja nicht nur gegen Bremerhaven, du spielst auch gegen die Uhr. Dann machst du den Anschlusstreffer noch zum 2-1, nimmst wieder einen Torwart raus, verlierst das Spiel letztendlich 3-1. Das meine ich eben mit diesem einen Tor mehr schießen. Wenn du mal mit einem 1-0 in die Drittelpause gehst, in die erste, oder vielleicht schon mit einem 2-0, gehst du ja so ein Spiel ganz, ganz anders an und dann lässt es sich ja auch viel einfacher spielen. Du bist kompakt da hinten drin, verteidigst mit 5 Mann, wartest, bis der Gegner mal aufmachen muss, mal mehr riskieren muss und dann spielst du mal einen schönen Pass hinten raus und hast wieder eine 2-auf-1 Situation oder ein Breakaway. Und das sind ebenso diese Tore, die ich meine, dieses eine Tor mehr, nicht hinten raus, sondern schon im Verlaufe des Spiels, was es einer Mannschaft viel, viel einfacher macht, Spiele zu gestalten. Und das ist eben das, was die Eisbären aktuell sehr, sehr gut machen, aber auch in Straubing oder in Bremerhaven funktioniert. Für die, die das Heimspiel gegen Bremerhaven gesehen haben. Wenn du mit einer Führung in die Drittelpause gehst, vor allem nach dem ersten Drittel schon, da hat man ja gegen die Adler, ich glaube, Anti, korrigier mich, im ersten Drittel hast du schon mit 2-0 geführt. Ja, McKenzie hat getroffen und Urbas dann im Powerplay. Dann gehst du da rein. Und im zweiten Drittel machst du als Bremerhavener Mannschaft erstmal gar nichts. Du schießt kein Tor, du kassierst aber auch keins. Und dann weißt du, okay, jetzt haben wir noch 20 Minuten Zeit. Und das meine ich eben damit hinten raus. Das ist einfach eine Gestaltung deines Spiels, das du ganz anders auffangen kannst, das dann viel, viel mehr Spaß macht, weil du hast deine Gegner, du lässt deine gegnerische Mannschaft immer vor dir. Das heißt, fünfmal nach hinten, du guckst die immer an und hast die im Blick und verteidigst einfach clever und irgendwann sagst du, wir bekommen irgendwann eine Überzahlsituation, wir bekommen mal einen Break. Irgendwas passiert dann und das ist eben dieser eine Treffer, wo ich gesagt habe, es sind in der Summe 24 weniger, als die Eisbären geschossen haben, im kompletten Spielverlauf, im ersten Drittel, im Mittelabschnitt. Und da sind die Adler momentan sehr von Matthias Plachter abhängig. Das hast du auch gesagt und du hast auch gesagt, viele davon im Überzahl. Das heißt, das sind zwei Faktoren, die ein Adlerspiel aktuell braucht. Sie brauchen eine Matthias Plachter und sie brauchen eine Überzahlsituation. Das ist nicht dieser Überraschungsmoment, der gerade da ist oder wo du sagst, hey, ja klar, Chris Bennett fehlt, aber wenn der zurückkommt, ist es ja auch nicht, dass du sagst, hey, da ist er wieder. Der legt jetzt wieder die entscheidenden Eier für uns im Spiel, sondern ja, dieses Verteilen, dieses einfach dieses breite Streuen an Verantwortung, das hast du leider aktuell nicht. Und ja, aber jetzt haben wir Weihnachten, Anti. Ich glaube, jetzt kann man sich demnächst viel wünschen, dass das wieder nach oben geht, dass das aufwärts geht.
Absolut. Da glaube ich auch dran. Loibl ist jetzt seit dem Champions League-Spiel wieder mit dabei. Der wird natürlich ein paar Spiele brauchen, um wieder da zu sein. Seine Genesung ist deutlich schneller gegangen als erwartet. Das ist sehr positiv. Dann Jordan Schwartz ist kurz vor seiner Rückkehr, könnte vielleicht am Wochenende schon wieder spielen. Und dann hast du noch einen McGinnis, dessen Genesung dauert noch ein kleines bisschen. Also da gibt es keine Abkürzung. Bei Loibl ging es einfach, die Genesung ging einfach schneller voran als gedacht. Und dann, ja, Chris Bennett wird eben auch dann demnächst dann auch wieder zurückkommen. Also ich verlasse mich irgendwie auf den Gedanken oder verlasse mich darauf, dass es eben bald dann schon wieder ein komplettes Team gibt, keine Verletzungen mehr und dass es dann einfach auch wieder nach oben geht. Das ist einfach mein Glaube. Ich bin immer positiv, meine Blutgruppe ist sogar positiv. Also von daher bin ich da einfach immer optimistisch.
Die nächsten Aufgaben sind ja auch vielversprechend. Wolfsburg, München, Schwenningen, Berlin, Nürnberg, Köln, Düsseldorf. Also das mal der Vorausblick bis zum 15. Dezember. Also da erwarten uns tolle Spiele und ja, aus Adlersicht würde ich mal sagen, hoffentlich auch tolle Ergebnisse.
So sieht's aus. Dann schauen wir uns mal die Liga an. Wir haben ja schon ein bisschen die Liga uns angeschaut. Gewinnen das Bulli nochmal nach Berlin. Die Berliner haben wir uns schon angeschaut, aber sehen einfach, dass die momentan das Maß der Dinge sind. Aber wenn wir uns dann die nächsten anschauen, das ist Straubing, Bremerhaven, Köln. Ich finde die Kölner, die haben so eine seltsame Saison bisher gespielt. Gut gestartet, dann wirklich in ein Loch gefallen, dann wieder aus dem Loch rausgekommen, dann wieder in ein Loch und jetzt wieder aus dem Loch rausgekommen. Also die Kölner sind da ganz gut mit dabei, aber man darf auch auf eine Sache dann oder eine Sache nicht außer Acht lassen. Wenn du dir das anschaust, Ingolstadt ist Zehnter mit 27 Punkten und die Kölner sind Vierter mit 35 Punkten. Da liegen 8 Punkte dazwischen. Das ist relativ eng hier zwischen 4. und dem 10. Platz. Und wenn wir dann aber schauen, zum Beispiel der 9. Platz, wo die Adler sind. Die Adler haben 32 und die Haie als 4. haben 35. Die Adler sind 9. Also es ist noch sehr, sehr eng da in diesen Plätzen. Klar hat sich Berlin da ein bisschen abgesetzt. Dann aber Straubing und Bremerhaven wirklich knapp dahinter. Und dann ist es aber sehr, sehr eng. Das heißt also, im Prinzip jede Mannschaft, die da weiter unten steht, du hast es vorhin schon mal gesagt, die Champions League Mannschaften München, Mannheim, Ingolstadt sind auf 8, 9 und 10 Plätze, wo keiner irgendwie zufrieden sein kann, von den Meister, Vizemeister und die Adler mit den Ansprüchen, sind natürlich nicht damit einverstanden mit ihrem Tabellenplatz. Aber wenn man die Punkte anschaut, du brauchst nur 2-3 gute Spiele und schon bist du vorne wieder voll mit dabei.
Ja, da gebe ich dir absolut recht, Anti, und ich finde es super, dass du die Haie so angesprochen hast. Wenn man mal auf die letzten 5 Spiele guckt, es gibt ja so ein genanntes Formbarometer in der Tabelle, da führt Straubing, was die letzten 5 Spiele angeht, haben sie 12 Punkte geholt, die Haie ebenfalls 12 Punkte aus den letzten 10 Spielen, Bremerhaven 11, und aus den letzten 10 Spielen haben die Haie sogar 20 Punkte geholt, also ein Schnitt von 2 Punkten wären da in der Formtabelle, was nur die letzten 10 gespielten Spiele angeht, auf Platz 3. Du hast das ganz gut eingeordnet. Gut gestartet, dann einen Durchhänger gehabt, aber jetzt auch in der Gesamttabelle wieder auf die 4 hochgeklettert. Und wir sind uns ja einig, eine starke Berliner Mannschaft, eine starke Kölner Mannschaft ist immer sehr, sehr gut für die Liga. Einfach aufgrund der Historie, der Fankultur, natürlich auch der Größe der Arenen von beiden Teams bin ich immer ein ganz, ganz großer Freund, wenn diese beiden Teams da oben mitmischen. Ja, ich habe natürlich auch im Trikot der Haie gespielt, aber das war einfach so, da wo die Kölner hingekommen sind, auch zu Augsburger Zeiten, ich glaube, der Sam wird das auch erzählen, wenn Augsburg gegen den KIC spielt, dann ist das Kurt-Frenzel-Stadion voll. Also die Haie ziehen einfach immer, die ziehen heimische Fans ein, es kommen viele Gastfans mit, das Gleiche ist bei den Eisbären auch, und beide Mannschaften spielen aus meiner Sicht wirklich ein attraktives Eishockey, ein schönes Eishockey, und du hast es aber auch erwähnt, die haben natürlich jetzt den Vorteil, nicht diese Doppelbelastung zu haben. Es ist schon sehr, sehr auffällig, dass München, Mannheim und Ingolstadt, alle Teams, die jetzt ausgeschieden sind, stehen auf 8, 9 und 10 in der Tabelle direkt nebeneinander. Und da ist man, glaube ich, ja, nicht wirklich happy. Aber glaubst du, man ist da jetzt ein bisschen froh drüber, dass man diese Belastung, dieses Laster weg hat?
Froh würde ich nicht sagen, aber man erkennt auf alle Fälle den Vorteil, dass die Belastung wegfällt. Und Reisebelastung, die Spielbelastung und was natürlich dadurch auch ist, also Reisebelastung meine ich natürlich auch damit, dass du sitzt da in einem Flieger drin, deine Beine angewinkelt und die Muskulatur macht zu, das ist das eine. Aber auch die Belastung, du kannst ja dann nicht trainieren, du kannst ja bestimmte Spielsystem-Sachen gar nicht trainieren, sondern du musst dich vorbereiten auf das nächste Spiel in der Champions League und so weiter. Und das fällt alles weg. Das heißt, du kannst wieder systematischer auch trainieren. Du kannst Powerplay besser trainieren, mehr trainieren und so weiter. Und das sind so die Sachen, wo man dann sagen muss, okay, da erkennt man den Vorteil auf alle Fälle. Klar, jeder hätte gerne auch irgendwo in Europa ein bisschen noch mal weitergemacht. Aber die Vorteile, die werden da auf alle Fälle dann auch schon gesehen von den Clubs. Das ist völlig klar und auch genutzt werden. Deswegen glaube ich fest dran, dass diese Mannschaften, also München, Ingolstadt und Mannheim, auf gar keinen Fall da unten bleiben werden.
Also Ingolstadt war ja am Dienstag auch noch in Schweden unterwegs, bei den Växjö Lakers, hat 3-3 unentschieden gespielt, sind zurückgereist und dürfen heute, wir zeichnen heute am Donnerstag auf, dürfen heute sogar im Heimspiel schon wieder ran gegen die Iserlohn Roosters. Und ich erinnere mich, dass du vor ein paar Folgen auch erzählt hast, du warst auswärts mit den Adlern unterwegs, da war man 3 Tage, hat man 3 Tage Reisestrapazen gehabt für ein Eishockeyspiel. Und das ist natürlich das, was du ansprichst. Dir fehlt der Trainingsrhythmus, Sachen einzustudieren. Dir fehlt aber auch einiges an Regeneration. Du hast Reisestrapazen in den Knochen und jetzt auch der ERC Ingolstadt ausgeschieden in der CHL am Dienstag. Jetzt 2 Tage später schon wieder das nächste Spiel. Das ist eben die von dir angesprochene Belastung. Ich gebe dir auch recht, als Spieler waren wir auch nicht happy, wenn wir ausgeschieden sind. Du willst weiterkommen, du willst weiter durch Europa reisen. Aber wenn du dann mal sagst, boah, ich bin zu Hause, kann die Beine ausstrecken auf der Couch und mich aufs nächste Ligaspiel vorbereiten und konzentrieren. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Und ich glaube, das ist was, wo die Eisbären und vor allem jetzt die Kölner Haie auch ganz gut mitfahren. Die wissen um die Mehrfachbelastung, die wissen um die Reisestrapazen der anderen Teams und haben einfach ein paar Stunden mehr Schlaf im Gepäck, sind ausgeruhter, konnten Sachen einstudieren, trainieren und dementsprechend ja, stehen sie auch zurecht aktuell da oben in der Tabelle.
Ganz genau so ist es.
So, Bulli, Gewinn, Anti und das Bulli geht ganz, ganz weit nach hinten. Wir gehen sogar eine Etage tiefer. Wir gucken in die zweite Liga und du hast mir in der Vorbesprechung auf die Sendung hier erzählt, du hast einen ganz guten Freund in der zweiten Liga und dementsprechend verfolgst du das Geschehen auch so intensiv. Mit welcher Brille, Anti? Nimm unsere Zuhörer mit. Welche Brille hast du im DL2-Geschehen auf?
Die aufmerksamen Hörer wissen, dass ich Sympathisant von Bad Nauheim bin, aber tatsächlich der Trainer der Lausitzer Füchse, Petteri Väkiparta, oder auf Finnisch ausgesprochen, Petteri Väkiparta, aber ich habe es so halb deutsch ausgesprochen, Petteri Väkiparta, ist Trainer bei den Lausitzer Füchsen, ein ganz alter Freund von mir. Und deswegen schaue ich da immer auf die Tabelle, so nach einem Spiel, nach Freitag abends schaue ich dann nochmal irgendwann dann dahin, nachdem ich mich mit den DL-Sachen beschäftigt habe und sonntags genauso. Da sehe ich letztens Lausitzer Füchse auf Platz 5, denke ich, oh Mensch, super, da läuft's ja ganz gut, ich kenne ja dann auch die Ergebnisse immer, dann weiß ich, dann haben sie verloren, da gucke ich, oh, die sind ja nur noch Elfter. Also wirklich innerhalb eines Spieltags sind die vom 5. auf den 11. Platz und jetzt haben sie wieder ein Spiel gewonnen gegen Freiburg und sind jetzt wieder auf den 4. Platz gekommen. Also, das ist der absolute Hammer. Wenn man sich das anschaut in der zweiten Liga, deswegen, du sagst ja auch immer, du bist ein absoluter Freund von der zweiten Liga. Du guckst dir den 10. Platz an und guckst dir den 4. Platz an. Das sind gerade mal 4 Punkte. Unterschied, klar, die Kassel Huskies, nicht groß überraschend, marschieren da immer noch ein bisschen vorne weg, haben schon 4 Punkte auf Krimitschau. Krimitschau auch sensationell, dass die da Zweiter sind. Da haben alle gedacht, okay, da ist ein Fehler passiert, die gewinnen jetzt ein paar Spiele mehr als gedacht und die werden da schon dann runterfallen, da vom 2. Platz oder von der Tabellenspitze da oben von den Top 4. Ist aber nicht der Fall. Und dann, wenn du dir das anschaust, alleine, also Lausitzer Füchse, mit 31 Punkten Vierter, dann Bad Nauheim 29 Punkte Fünfter und dann wirklich also Freiburg mit 27 Punkten, Eisbären Regensburg 26 Punkte auf 11 und die Rosenheimer mit 26 Punkten auf 12. Also das ist wirklich toll. Ich finde es richtig klasse, dass es so eng dort ist und die Bietigheimer, die haben auch ein bisschen wieder aufgeschlossen, muss man sagen. Also das ist auch was, was ich ganz gut finde, weil ich fand es so schade für Bietigheim, dass sie so im freien Fall waren. Erst aus der DL runter und dann in der DL2 auch nicht performen.
Ja, Bietigheim Steelers sind noch letzter in der Tabelle der DL2, haben nach 20 Spielen 24 Punkte geholt. Aber dann gucken wir hier mal aufs Formbarometer, die letzten 5 Spiele, da ist Bietigheim Tabellenführer. Die haben aus den letzten 5 Spielen 13 Punkte geholt. Also die haben fast die maximale Ausbeute geholt, haben nur 2 liegen lassen. Also da erkennt man einen Wahnsinnsaufwärtstrend. Und du hast es angesprochen, ich habe jetzt auch mal, während du gesprochen hast, die Tabelle ein bisschen genauer angeguckt, vor allem, weil du die Eisbären Regensburg angesprochen hast. Die waren ja vor kurzem noch auf der 2, auf der 3 da oben. Ja. Das ist halt, Spieler macht es, ich muss ja ganz ehrlich sagen, Antje, so als Beobachter ist es Wahnsinn, wenn du wirklich sagst, da liegen nur ein paar Pünktchen zwischen Abstiegsplatz und Heimvorteil in der ersten Playoff-Runde. Als Spieler denkst du aber auch, Mensch, geiles Wochenende gespielt. Wir haben eine super Trainingswoche vor uns mit ganz viel lauter Musik in der Kabine, ganz viel Spaß. Wir haben ja auch schon mal über ein Kabinenfest gesprochen. Du lässt Pizza kommen nach dem Dienstagstraining, trinkst vielleicht ein Bier zusammen. Und das Wochenende drauf lässt du mal vielleicht ein paar Pünktchen liegen und auf einmal erwartet dich ein Straftraining am Dienstag vom Coach, weil du irgendwo auf dem Abstiegsplatz hängst. Also das ist schon, das ist Wahnsinn. Aber Bietigheim, wirklich Chapeau, die waren richtig, richtig abgeschlagen da unten und jetzt die letzten 5 Spiele, Respekt, da bin ich gespannt. Ich glaube, dass die Liga, ich will nicht sagen, hat da Angst davor, aber du hast da einen unten, der ist so ein bisschen weggefallen und denkst dir, oh Gott sei Dank, da macht einer das Rennen in die falsche Richtung und jetzt auf einmal haben die sich so die Ärmel hochgekrempelt und ich glaube mit dem Kader in Bietigheim, auch mit den Fans, mit der Historie und sowas alles, ich glaube, dass der Liga das nicht so gefällt, den anderen Teams, den anderen Clubs, den anderen Trainern, dass die jetzt auf einmal so einen Lauf haben.
Nee, man verlässt sich da drauf, wie man schaut, okay, das ist der Puffer da unten, der Puffer zur Oberliga eben, der letzte Platz, da kommen wir nicht hin und dann plötzlich, wie du sagst, sind die letzten 5 Spiele das beste Team. Also ich find's besser kann es nicht sein, dass eine Liga so eng ist und wir sind beide Fans der zweiten Liga und entsprechend, ja, Schauen wir uns das immer an. Aber du kannst ja nicht mehr diskutieren. Also wenn du nicht mal kurz auf die Tabelle geguckt hast, da sagst du, oh, Regensburg gefällt mir momentan richtig gut. Die sind ja richtig da oben. Dann sagt jemand, von was sprichst denn du? Die sind ja nur noch Elfter. Weißt du? So, also du musst immer aktuell bleiben. Du musst jeden Tag auf die Tabelle schauen, musst dir jeden Tag das Ding wirklich zu Gemüte führen. Sonst bist du absolut außen vor in allen Eishockey-Diskussionen, weil du musst dir erst immer wieder einen Überblick verschaffen, weil da verändert sich ständig alles.
Ja, das ist mega, vor allem auch mit dem Wissen, mit dem Gedanken eben auch, dass man in die Oberliga absteigen kann. Das ist ja was, aus der Oberliga in die DL2 aufzusteigen, ist mit Abstand für mich das Schwierigste, was im Profi-Eishockey passieren kann, weil es so gute Oberliga-Teams gibt. Es gibt eine Nordgruppe, es gibt eine Südgruppe, einmal 14, einmal 15 Teams. Dann wird irgendwann, wird es zusammengezogen in den Playoffs und dann kann nur einer aufsteigen. Das heißt, wenn du wirklich aus der DL2 absteigst, so wie die Heilbronner Falken, denen das passiert ist, das wird keine einfache Geschichte. Ja. Keine einfache Geschichte, da möchte ich nochmal kurz auch auf was eingehen, Anti, was jetzt gestern in den Medien eingeschlagen ist, ist über einen guten Freund von mir und auch einen alten Adlermann, einen Weggefährten, Yannick Seidenberg, ist ja jetzt bekannt gegeben worden, dass er für 4 Jahre gesperrt wird. Und bei diesen ganzen Negativschlagzeilen, wir hatten auch ein bisschen über Schlagzeilen gesprochen, wenn es um Trainerpositionen geht, denke ich, ist es auch ja, ganz, ganz wichtig, dass man mal dran erinnert, wenn der Junge einen Fehler gemacht hat, was er aber auch geleistet hat fürs deutsche Eishockey. Also Yannick Seidenberg ist ja kein Unbekannter in der Liga und wenn man jetzt überall liest, Doping, Sperre und 4 Jahre, was der Junge aber auch wirklich alles geleistet hat in der Liga, und da braucht man jetzt nicht davon sprechen, ja, der war ja permanent gedopt und der hat ja andere Mittel gehabt als andere. Der hat ein super Eishockey gespielt, der hat die Silbermedaille in Pyeongchang gewonnen mit der deutschen Nationalmannschaft 2018, dreimal deutscher Meister mit Red Bull München, und für mich die wirklich beeindruckendste Leistung, die Yannick Seidenberg vollbracht hat, ist die Umstellung von der Stürmerposition auf die Verteidigerposition. Er war Playoff-MVP. Also was der alles gemacht hat, was der alles geschafft hat, ist ein riesen, riesen Ding. Und viele Karrieren gehen irgendwann mal zu Ende. Mein letztes Spiel, da bin ich verletzt vom Eis gehumpelt. Ja, wenn man jetzt einen Patrick Reimer sieht, einen Sebastian Furchner, der in den Playoffs ausscheidet. Patrick Reimer, ich glaube, mit den Nürnberg Ice Tigers die Playoffs verpasst oder in den Pre-Playoffs raus. Das sind alles so Geschichten, die der Sport schreibt. Und Yannick Seidenberg ist dann da eben auf diesem Weg von der Eishockey-Bühne gezerrt worden. Natürlich war es ein Fehler, den er begangen hat, weil er sich in dem Thema nicht an die Vereinsärzte gewandt hat, sondern irgendwo anders Hilfe gesucht hat. Natürlich.
Man muss ja eine Sache sagen, er hat ja nicht bewusst gedopt. Also er hat ja kein systematisches Doping betrieben, sondern er hat ein Medikament genommen auf Anraten eines Arztes, der sich im Sport offensichtlich nicht so ausgekannt hat oder nicht genau gewusst hat, was er damit anrichten kann, wenn der Patient das nimmt.
Richtig, und da ist eben jetzt eben über die Strafe abgestimmt worden und es war kein einheitliches Urteil, es war ein Mehrheitsurteil. Also ich bastel mir das so zusammen, 3 Leute sitzen am Tisch, 2 heben die Hand für schuldig, einer hebt die Hand für nicht schuldig. Also war man sich in dem Ganzen dann auch nicht einig, aber bitte, bitte in dem ganzen Zusammenhang und mit diesen ganzen rot gedruckten Überschriften bitte nicht vergessen, was der Junge alles geleistet hat, wie stark der letztendlich war, wie gut der auch wirklich auf der deutschen Eishockey-Bühne war, wie viel er für die Nationalmannschaft geleistet und vollbracht hat. Also das war schon in meinen Augen, er ist im Club der Tausender, er hat 1000 Spiele in der DL gemacht, da gibt es ja auch nicht so viele Spieler, er hat es sehr, sehr erfolgreich gemacht, also daher bitte nicht vergessen, wie stark der Junge war, wie gut der war, was für ein unangenehmer Gegenspieler er war, aber auch was für ein guter Freund er ist. Und also da, Yannick, Chapeau an deine tolle Karriere, an deine geile Karriere. Mir hat es Spaß gemacht, mit dir im Sturm zusammenzuspielen. Mir war es sehr, sehr unangenehm, auf dich zuzulaufen, wenn du Verteidiger warst, weil du ja manchmal wirklich so ein kleiner, dreckiger Spieler auch warst, aber viele gute Sachen gemacht hast. Und ich möchte das mal in Vordergrund heben, einfach bei den ganzen Negativschlagzeilen, die da jetzt auf ihn einprasseln. Und wir haben da eben drüber gesprochen, als sich Heiko Vogler angesprochen hat, wie tief darf man einen angehen. Ich glaube, dass das dann privat, wenn solche Schlagzeilen kommen, auf was wirst du denn tagtäglich dann bei oder in den nächsten Tagen beim Bäcker im Supermarkt auf dem Weg, wohin auch immer angesprochen. Und das ist eben auch was einen Spieler, was einen Menschen dann eben persönlich mitnimmt und vielleicht auch in der einen oder anderen Situation runterziehen kann. Und ich weiß auch, dass es für Yannick in der ganzen letzten Zeit nicht einfach war, weil immer wieder Schlagzeilen kamen, weil er immer wieder auf Sachen angesprochen wurde. Du kannst ja teilweise das Haus nicht verlassen. Und jetzt eben mit dem Urteil, bitte auch mal dran denken, was er für den Sport gemacht hat, wie gut er war und wie viel Spaß er vielen Leuten bereitet hat.
Und Karriereende, das so nicht hätte sein sollen dürfen und auch nicht, diese Karriere hat ein anderes Ende verdient, definitiv. Ola, so, wir kommen zum 1:1 ganz kurz, ne?
Ja, ich würde sagen, wir lassen den Helm nochmal auf beim 1:1. Und da würde ich dir gerne mal eine Frage stellen, Andi. Wenn du zu Auswärtsfahrten unterwegs bist, du fährst ja nicht im Mannschaftsbus mit, sondern du reist ja oft privat an, bist aber auch mal mit Jungs von der Presseabteilung unterwegs. Und wenn ihr dann nach einem gespielten Spiel, wenn du deine Technik wieder zusammenpackst, wenn du die in den Kofferraum schmeißt oder auf die Rückbank legst, ich weiß ja oft, dass du nicht alleine im Auto auch auf dem Heimweg bist. Es sitzt ja auch ab und zu der sportliche Leiter, der Manager Jan-Axel Alavara mit im Auto. Ist das korrekt, Anti?
Ja, durchaus, ja.
Wie ist bei euch die Stimmung im Auto? Wie sind die Gespräche, auch wenn die Presseabteilung dann mitfährt, nach einem gewonnenen Spiel? Und wie sieht es nach einem verlorenen Spiel aus? Nimm uns da mal kurz mit auf den Beifahrersitz, nimm uns mal ein paar Kilometer mit, Anti. Wird dann da viel über Eishockey gesprochen? Ist es dann nach einer Niederlage erstmal ein paar Kilometer ruhig? Wird dann das Radio lauter gemacht, um sich abzulenken? Und auf der anderen Seite, wenn gewonnen wurde, fahrt ihr dann mit wehenden Fahnen, mit offenen Fenstern nach Hause und jubelt laut?
Wir nimm uns da mal ein bisschen mit.
Wie ist so die Stimmung bei euch, vor allem wenn du bist natürlich, hast du die Adlerbrille auf, ganz klar, aber wie euphorisch oder wie deprimiert ist man nach Sieg beziehungsweise nach Niederlage?
Also es ist tatsächlich eine absolut konträre Stimmung je nach Spielausgang. Also man fährt los und dann irgendwann fängt einer an und dann wird erstmal über bestimmte Situationen diskutiert. Bei einem guten Spiel natürlich, oh, das war gut, das war alles gut. Also man nimmt erstmal so das positive Gefühl auf und dann versucht man es ein bisschen einzuordnen, schaut noch ein bisschen, wie die anderen gespielt haben, das ist das eine, und freut sich einfach am Sieg, freut sich daran, dass die Mannschaft gut gespielt hat oder vielleicht auch mal einen glücklichen Sieg geholt hat und sagt, oh, wow, das war glücklich, aber die 3 Punkte haben wir dabei und so weiter. Also da schaut man schon recht schnell dann da drauf. Bei einem verlorenen Spiel wird erstmal tatsächlich nicht gesprochen. Und wenn der Axel dabei ist, der hat seinen Laptop dabei, der fängt dann schon direkt an, das Spiel anzuschauen und sofort in die Analyse zu gehen, um dann einfach auch dann da direkt für das Gespräch mit den Trainern dann auch vorbereitet zu sein. Und ganz interessant ist es, ich verrate da nicht zu viel, dass bei dem einen oder anderen Spiel, was verloren gegangen ist, dass man hinten auch, der Axel ist ja multilingual, spricht sehr viele Sprachen, dass man da auch Fluchworte hinten von der Rückbank, der sitzt meistens auf der Rückbank dann, hört man ihn dann fluchen auf Schwedisch, auf Finnisch, auf Englisch, auch mal auf Deutsch. Also da hört man dann hinten immer irgendwelche Sachen so, wenn er sich dann wirklich über irgendeine Szene dann aufregt. Also er ist dann schnell in der Analyse und es gibt dann tatsächlich, also er ist derjenige, den wenn wir dann, meinetwegen der Adrian, der Pressesprecher und ich, wir sitzen vorne, Adrian fährt, ich sitze nebendran und dann, ich will nicht sagen, traut man sich nichts zu sagen, aber man denkt, besser ist, wir sprechen gar nichts. Das ist so, jeder merkt so, die Stimmung ist so, besser, es sagt niemand irgendwas bei einem verlorenen Spiel. Also das ist dann schon, ich finde das irgendwie, wenn du es, ich habe selbst noch nie so drüber nachgedacht, deswegen finde ich die Frage so klasse, weil ich jetzt erst darüber nachdenke und mir das tatsächlich dann auch in den Sinn kommt, wie es dann da ist. Und es ist wirklich, also natürlich in dem Moment nicht lustig, dass der Axel da hinten, also der ist die ganze Fahrt über sauer. Und genauso muss es doch auch sein. Du musst dich doch dann ärgern. Du musst dann denken, Mensch, warum haben wir da die Punkte nicht geholt? Warum haben wir da verloren? Welche Fehler haben wir gemacht? Und ich finde es klasse, wenn du einfach diese Emotionen dann, wenn du denen auch freien Lauf lässt, aber ist ja nicht so, dass er da hinten wie ein eingesperrter Hund dann ist, sondern er ist hinten einfach und ärgert sich über bestimmte Situationen, die er dann nochmal durchgeht, beziehungsweise auf seinem Laptop nochmal anschaut. Das finde ich richtig klasse. Und dann Adrian und ich, wir schweigen.
Und ist es bei einem Sieg genau andersrum? Ist er dann redselig gut drauf, erzählt einen Witz nach dem anderen auf Schwedisch, auf Englisch, auf Deutsch?
So ungefähr. Nee, da ist es einfach, da spricht man, genießt das auch einfach nochmal im Gespräch, diesen Sieg. Also man spricht da, und die Situation, die war ja richtig gut, hast du das gesehen? Und so, da diskutiert man auch über die guten Situationen und die guten Szenen im Spiel und entsprechend natürlich dann bei Niederlagen, geht man ein bisschen vorsichtiger an das Ganze.
Aber hat man auch auf einer weiteren Fahrt, wo ihr dann vielleicht ein paar Stunden mehr im Auto zusammensitzt, auch einen Punkt, wo dann das Thema Eishockey abgehakt ist? Also wo man dann wirklich sagt, okay, jetzt waren wir gut drauf oder jetzt waren wir nicht gut drauf, eishockeymäßig, und jetzt gibt es einen Cut und man kann auch über andere Sachen sprechen? Oder seid ihr wirklich so ein fahrendes Eishockey-Diskussionsmobil?
Also auf der Hinfahrt spricht man über alles Mögliche. Ja, was hast du die letzte Woche gemacht und solche Sachen. Oder der Axel ist ja auf Scouting-Tour immer wieder mal irgendwo. Dann redet man darüber, wie es dort war, wie das Eishockey in dem und dem Land ist. Solche Sachen spricht man. Auf der Rückfahrt ist es auch so, selbst wenn es irgendwie so, ja, kein schönes Spiel war, ein knapper Sieg war, wo es jetzt, sagen wir mal, irgendwie so das Gefühl positiv ist. Irgendwann hört man auf und man redet gar nicht mehr groß, weil man darf eins nicht vergessen, es ist eine emotionale Belastung auch für die Außenstehenden. Also für mich, ich mache Radio da 2,5 Stunden, ja, insgesamt, also Bruttozeit, klar habe ich da dann auch Unterbrechungen und Pausen, das ist gar keine Frage, aber ich mache 3x30 Minuten, laber ich da am Stück, schaue mir ein Spiel an und geht ja auch an die Substanz. Also du musst ja dieses Spiel analysieren, du musst dieses Spiel verfolgen und entsprechend bin ich froh, wenn ich dann nicht mehr groß sprechen muss manchmal. Und dann irgendwann verläuft sich das Gespräch auf der Rückfahrt und jeder ist so dann irgendwo dann in seinen eigenen Gedanken und wird nicht mal gar nicht so viel gesprochen. Man darf ja nicht vergessen, wir kommen ja manchmal auch erst um 2 nach Hause, je nachdem, wie weit die Fahrt ist. Also von daher ist es für die Mannschaft, die haben ja noch längere Reisestrapazen, sage ich mal, oder noch längere Reise. Also da ist es schon so, man ist froh, wenn man dann auch mal seine Ruhe hat während der Fahrt.
Ja, das ist im Mannschaftsbus genauso, Anti. Da hast du wirklich auch die Situation, du unterhältst dich mit deinem Nebenmann nochmal kurz über gewisse Spielsituationen, die positiv, die negativ waren, auch schwankend. Wenn du verloren hast, bist du natürlich nicht so gut drauf. Wenn du gewonnen hast, gehen Sachen viel, viel einfacher von der Hand oder von den Lippen, aber du kommst auch an den Punkt, wo du irgendwann die Gespräche einstellst, wo du gerne deine Kopfhörer aufsetzt, die Jungs in ihr Handy geguckt haben und der Christoph immer zu seinem Buch gegriffen hat früher, um ein paar Seiten zu lesen, dass die Heimfahrt rumgeht. Und eine Heimfahrt von Schwenningen, Frankfurt oder Köln war natürlich nicht ganz so weit, aber wenn du doch ein paar Stunden länger im Bus saßt, warst du froh, wenn du in deinen eigenen Gedanken warst. Und Anti, dann wünsche ich dir, dass ihr in Zukunft viele lustige Heimfahrten habt, viele, viele entspannte Themen. Und das klingt aber echt interessant. Ich habe mir schon ab und zu mal gedacht, wir sehen uns ja auch bei dem einen oder anderen Spiel, auch in anderen Arenen, wo man sagt, Mensch, jetzt bei euch hinten reinspringen, ein bisschen über Hockey reden, hätte ich sicher auch Lust, weil das ist was man als Eishockeyspieler vermisst. Also das Spiel, natürlich, man liebt das Spiel, aber was immer cool war, waren die langen Busfahrten. Wenn ich jetzt so einen Bus sehe, dann zwickt schon einfach im Vorbeigehen ein bisschen der Rücken bei mir, weil das natürlich auch anstrengend war. Aber so dieses Miteinander, diese 3, 4, 5, manchmal aber auch 6 oder 8 Stunden mit den Boys, einfach nur im Eishockey-Jargon sagt man ja im Karton, man sitzt im Karton. Da zusammen im Karton zu sitzen, das war schon was Besonderes. Und wenn ich weiß, dass ihr auch viel über Eishockey sprecht und auch ein bisschen blöd daherredet, dann ist das was eine qualitativ, das darf man nicht unterschätzen, eine qualitativ wahnsinnig hohe Zeit ist.
Absolut.